Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch ab,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der gut gelaunte Kevin, frisch aus dem Wochenende und das erzähle ich gleich erstmal. Moin Kevin.
Moin, na wie geht's dir?
Gut soweit. Ich habe das ganze Wochenende aber mit ziemlich vielen privaten Dingen mich beschäftigt. Unter anderem auch, kleiner Funfact, neuer Kleiderschrank und so und Zimmer renovieren hat dazu geführt, dass ich meinen eigenen Kleiderschrank ausräumen musste, alter Schwede. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gemacht hat, aber kennst du das, wenn da so Sachen auftauchen, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast?
Ich melde Interesse an direkt bei ein, zwei Dingen vielleicht. Hast du so ein altes Acro-Shirt so mit einem Sägeblatt drauf?
Auf gar keinen Fall. Und diese ganzen Sachen, ich habe das alles, ja, aber das liegt alles auf dem Dachboden in noch anderen Müllsäcken. Das macht es noch absurder. Ich bin ja nun mal dann auch recht langweilig, was die Klamotte angeht. Aber so zum Beispiel T-Shirts mit Label, also noch neu, unbenutzt, lagen da so unter dem Stapel, wo ich gedacht habe, okay, Alter, warum nehme ich eigentlich immer die alten T-Shirts, weil ich auch noch ein frisches habe? So solche
richtig,
Kleinigkeiten.
Richtig sinnvoll Geld ausgegeben, denkst du dir dann so, ne? Genau. Das war nötig. Das war richtig nötig.
Und vor allen Dingen, wie lange lagen die denn da noch? Alter Schwede. Und das ist ganz lustig, wir haben ja den einen oder anderen Hörer in seinem Podcast und mit einem habe ich mich heute Vormittag ein bisschen auch unterhalten und unter anderem auch über den Podcast und es war lustig, weil was mir gar nicht aufgefallen ist, aber wir glaube ich jedes Mal damit starten, um die Frage, wie es dir geht und wie müde du eigentlich bist und sowas alles. Also wie geht's dir und wie müde bist du?
Mir geht's ganz gut, ich bin etwas verschlafen, aber ja, ich bin schon ein bisschen länger auf den Beinen, wir nehmen ein bisschen später auf, aber ich bin schon ein bisschen länger auf den Beinen, aber irgendwie, ich habe es noch nicht so ganz, trotz Dusche und Kaffee, habe ich so dieses Bettgefühl noch nicht rausgeschüttelt, ich glaube, es liegt an dem Homeoffice.
Und es ist ganz lustig, jetzt wäre nämlich die Frage, wann ihr diesen Podcast hört und welche Illusion wir hier suggerieren, nehmen wir um 7 Uhr morgens auf? Um so 10, 11, um 1 oder vielleicht um 3. Und welches Zusatzgewicht bekommt damit die Tatsache, dass Kevin eigentlich immer müde ist, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht? Das lassen wir erstmal im Dunkeln, aber das wird eine Sache, die wir vielleicht auch im Rahmen
und
dieses...
Und wann gehe ich ins Bett?
Ja, genau.
Das weiß man auch nicht.
Also ich kann offen sagen, bei mir ist es, da wir immer montags aufnehmen, ich gucke jeden Sonntag NFL Red Zone und verzichte dann immer aufs letzte Spiel, heißt aber, ich bin safe nicht vor 2 im Bett und das merke ich jeden Montag. Aber es ist es wert, denn das waren sehr geile Spiele. Aber das ist nicht unser Thema hier, auch wenn ich es gerne manchmal zum Thema machen würde. Denn wir wollen natürlich wieder in der feinen Struktur, die wir uns hier für dieses Format überlegt haben, ein bisschen durch die Themen gehen und fangen, glaube ich, mit dem Feedback auf die letzte Woche an. Ne? Also man muss ja sagen, wir hatten mit A zum J einen großartigen Gast. Wir hatten eine sehr, sehr tolle Diskussion, wie ich finde. Und wir hatten Feedback, das wir hier, glaube ich, mal mit anbringen können.
Safe. Die These... Und also die letzte These, die wir hatten letzte Woche, war ja durch A zum J angeregt, der Satz, Kultur ist systemrelevant. Und daraufhin haben sich auch ein paar Leute bei uns gemeldet und ich würde gerne mal Chief Cha zitieren von Instagram, ein Nutzer oder eine Nutzerin. Und diejenige hat gesagt, versuch mal die Zeit ohne Bücher, Musik und Filme auszuhalten und dann sag mir, ob Kultur systemrelevant ist. Zwinker-Emoji, ganz wichtig. Und ich finde, das bringt es endlich auf den Punkt. Versuch doch mal ein Wochenende lang keine Bücher zu lesen, keinen Film zu gucken, nicht auf Netflix zu sein oder Spotify bzw. Apple zu öffnen. Versuch das doch mal. Ich glaube, das wird den meisten von uns sehr, sehr schwer fallen.
Sehe ich ganz genauso. Im Prinzip kann man den nächsten LZB-Rap, der gesagt hat, er hat recht, Punkt, ohne Diskussion, da auch einfach unterstreichen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn man sich dann zum Beispiel so ein Wochenende anguckt. Ich habe mich jetzt mit der NFL beschäftigt, die Bundesliga. Da kann man natürlich auch genug kritisieren in vielerlei Form, weil überall auch Leute, also oder dahinter natürlich auch viel Geld steckt und am Ende es auch für viele Leute um viel Geld geht, die vielleicht aber auch schon viel Geld verdient haben. Aber in all diesen Regionen gilt ein ganz anderer Aspekt, über den die wenigsten reden. Denn stell dir mal vor, wir hätten weniger Sport, noch Kunst, noch Kultur gerade und würden uns nur noch mit einer Pandemie und den Problemen beschäftigen, dann wäre dieser Mindfuck ja noch größer. Insofern glaube ich einfach, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass die Menschen irgendwas haben, an dem sie sich festhalten können. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir keine Ahnung, zum Ausgleich von dem eigenen Gemüt halt etwas bekommen, was uns hilft, vielleicht Probleme zu vergessen oder mal in Gedanken zu versinken. Und ich finde, bleibt deshalb auch eine Woche danach immer noch voll bei dieser These, dass es systemrelevant ist. Und hoffen wir sehr, dass sich da was tut. Da gibt es noch eine weitere Aktion, das ist aber in meinen News, da kommen wir nachher dazu. Man sieht ja aber auch, was passiert, wenn die Leute zu viel Zeit haben und zu viel Scheiße im Gehirn. Was dem guten Syllables Bilder in den letzten Wochen passiert ist, war ja eigentlich auch nur der letzte Ansatz, ganz am Ende. Aber da hatte ja auch ACMJ ein starkes Statement zugebracht. Auch das hat Feedback gegeben. Das wollen wir hier auf jeden Fall nicht vernachlässigen.
Ja, ich würde gerne mal Reeperbahn Karim zitieren, der gesagt hat, guter Beitrag, mehr sowas, nur Respekt für diesen Menschen, ein echter Mann in einer Welt voller Möchtegern, ein echtes Möchtegerns, ein echtes Vorbild für alle. Und das kann man sowohl auf Spill als auch auf ACMJ beziehen, meiner Meinung nach. Denn Spill, vollkommen klar, wie der diesem ganzen Sturm entgegensteht. Unglaublich. Ich habe mich auch diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Das kratzt schon an dem. Und der macht aber weiter. Der wird damit ständig weitermachen. Der wird nicht einknicken, wird sein Ding durchziehen. Und kann man aber auch auf ACMJ beziehen, denn es gibt tatsächlich einfach wenige prominente deutsche Künstler, Künstlerinnen, die sich in solchen Zeiten gegen sowas stellen, komischerweise, die sich offen und öffentlich mit Künstlern wie Syllabus Bill, der sich wirklich nicht nur erst seit letzter oder vorletzter Woche, sondern wirklich seit Jahren so einer Scheiße entgegenstellen muss, solidarisieren. Und das haben auch zahlreiche andere Kommentare bei uns gefordert, da können sich deutsche KünstlerInnen gerne mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, so sagt auch Susi Excellent, sagt Respekt für jeden, der so stark ist, sich einzusetzen. Dieser Kampf und der gegen Diskriminierung in allen Facetten sind die härtesten und wichtigsten, um Liebe und Kultur zu bewahren. Das stimmt auch wirklich. Aufgeben ist keine Option. Und dann ein schöner Hinweis an die Backspin-Redaktion, damit natürlich auch an uns, Kevin. Wenn ihr das in jedem Interview aufgreift, sagt ihr aktiv und werdet etwas bewegen. Jetzt hast du gesagt, du hast Syllabus Bill ja schon so ein kleines bisschen Kontakt gehabt. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir irgendwann in den nächsten Wochen ihn auch nochmal dazu hier vielleicht hören können. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass du nochmal einen Post mit reinholen kannst oder wir ihn vielleicht mal einladen können. Das kannst du ja mal alles gucken, was relativ möglich ist. Wir behalten aber, und das ist das Wichtige für euch da draußen, finde ich, weiterhin im Auge. Und werden darauf achten, dass das, was da passiert, auch nicht in Vergessenheit gerät. Man merkt ihm aber auch an, und auch, glaube ich, gestern oder heute gab es wieder so einen Post, wo das gezeigt hat, dass das in ihm arbeitet, was du schon gesagt hast, aber er nicht aufhören wird und deshalb braucht er auch Unterstützung. Denn das ist für mich immer noch Teil von der Rap-Szene, wie ich sie wahrnehmen möchte und nicht das, was ich so an manchen anderen Ecken und Stellen in den letzten Jahren so gesehen habe. Hier braucht jemand einfach ein kleines bisschen Solidarität und trotzdem kämpft er seinen Kampf. Interessantes Feedback habe ich auch noch bekommen zu dieser Lil Rodney's News, wo unter anderem auch natürlich nochmal eingeordnet wurde, was ja klar ist, was ich vielleicht nicht richtig deutlich gemacht habe. So hat Ayla auch noch im Prinzip sinnbildlich einfach nochmal das Ganze in einem recht ausführlichen Beitrag nochmal als Feedback gegeben, dass es natürlich in den USA ein großes Waffenproblem gibt und die Mentalität anders ist. Es gibt Bandenkriege und deshalb ist es das generell das System in den USA wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum dann Lil Rodney anfängt, auf ein einjähriges Kind zu schießen und dass da die Verhältnismäßigkeiten und Vergleiche zu Deutschland noch ein kleines bisschen hinken. Nichtsdestotrotz habe ich immer ein bisschen Sorge davor, dass die Extreme in Deutschland wie alles im Prinzip kopiert wird. Ich hoffe, es bleibt an dieser Stelle dann irgendwie stehen. So. Bisher gab es noch nicht diesen einen Deutschrap-Toten in Anführungsstrichen, der schon oft suggeriert wurde, weil irgendjemand dem anderen jetzt endgültig an den Kragen wollte. Und ich bin sehr glücklich, wenn das nicht passiert. Aber auch da danke fürs Feedback. Wie ich mich insgesamt immer sehr darauf freue, das zu lesen, was ihr uns schreibt, ist schön zu sehen und zu hören, dass ihr auch Lust habt, mit uns über die Sachen zu diskutieren. Denn darum geht es uns ja schon hier in diesem Format, dass wir irgendwie mit einer, ich würde so sagen, ruhigen, besonnenen, aber sachlichen, aber dann natürlich auch offenen Diskussionsrunde uns diese Themen annehmen und deshalb Thesen aufstellen, über die wir gemeinsam sprechen wollen. Denn auch die nächste für diese Woche hat es vielseitig in sich. Und ich würde sagen, deswegen kommen wir jetzt zur These der Woche.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These ist,
jeder Verse eine These, als wäre ich Mathe.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Kevin, übernehmen Sie, was ist die These und was ist das Futter dahinter?
Ja, nachdem A2J letzte Woche schon gefordert hat quasi, dass die Großen in der Musikindustrie, das heißt Major Labels oder auch große Player wie Apple Music oder Spotify, mehr Verantwortung übernehmen, dass er sich das wünscht, dass die ein Zeichen setzen und sich für die ja, gebeutelten Künstlerinnen und Künstler in dieser Corona-Zeit einsetzen und denen ein bisschen mehr Rückhalt bieten, macht Spotify was? Genau, bietet nun Algorithmus gegen Geld an, quasi. Oder vielmehr gegen eine Art Gebühr. Also man, Künstler haben nun die Möglichkeit zu sagen, okay, nehmt weniger von meinen Tantiemen, so, also ich nehme gerne weniger Geld ein mit den Songs, wenn ihr diese aber in die Algorithmen der Hörerinnen und Hörer spült. Man hat also jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Song XY ein bisschen mehr bewerben und dann sagt Spotify, alles klar, machen wir gerne, setzen wir den Leuten gerne favorisiert, also eher als andere Songs, die das eben nicht, diese Option eben nicht gewählt haben, in dem Mix der Woche zum Beispiel oder ins Release-Radar, also genau da, wo man neue Musik entdeckt und dafür zahlen wir dir weniger Geld aus von diesem Song. Alle anderen Songs, wo du dieses Angebot nicht wahrgenommen hast, da wirst du ganz normal ausbezahlt, aber für diesen Song zahlen wir dir weniger Geld aus. Also man bezahlt nicht aktiv Geld, Spotify verdient nicht aktiv Geld, aber spart Geld durch diese Aktion. Das kann man so sagen. Und das macht es kleinen KünstlerInnen natürlich sehr schwer, weil die können auf dieses Geld nicht unbedingt verzichten. Und dadurch kommen wir wieder in eine Abhängigkeitssituation, in der die großen Labels natürlich mit mehr Kapital auch mehr Möglichkeit haben, ihre gesignten Artists besser zu platzieren in eben diesen algorithmusgesteuerten Playlists.
Gibt ja so ein paar Probleme da drin, ne, die auch recht vielseitig sind, weil ich mir nämlich auch überlegt habe, wenn du jetzt nun mal die Chance hast, Promo auf quasi ist es ja, Promo auf den Nacken von Spotify zu machen, mehr oder minder, also die unterstützen dich dabei, ist es ja eigentlich nichts anderes als das, was früher Promo-Agenturen gemacht haben, dass du die dafür bezahlst, dass sie für dich einen besseren Promo-Job für deine Musik machen. Da es in diesem Fall jetzt aber keine, die Platzierungsorte für deine Musik einfach andere geworden sind, macht es das so ein bisschen mit dem Geschmäckle, weil du dich ja quasi selber dafür bezahlen lässt, dass du selber promotest. Und der zweite Punkt, jetzt ist das ja vordergründig so ein bisschen verkauft worden, offensichtlich, wenn ich die ganzen Informationen dazu richtig gedeutet habe, dass die Möglichkeiten damit für kleinere Künstler größer werden sollen. Dass sie zumindest die Möglichkeit haben, sich nochmal in Algorithmen besser zu platzieren. Jetzt stell dir aber mal vor, das machen jede Woche 5000 Künstler. Mhm. Dann ist ja dieser Vorteil wieder weg, aber dein Geld auch.
Ja, und um die Kieler Kneipenterroristen zu zitieren, wie lange hält er das aus? Also, wie lange kannst du auf Einnahmen verzichten, auf mehr Einnahmen verzichten als kleinerer Artist? Und wer hat den längeren Atem? Also wie lange kann man das durchziehen, dass du darauf baust, oben in den Playlisten platziert zu sein, während das ein paar hundert andere Künstler jeden Freitag machen können, weil deren Labels sagen, alles klar, ne, warum nicht? So, das
ich meine, ja gut, aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, wenn das ist ein bisschen ein Rechenspiel, das wir jetzt nur in der Theorie durchgehen können. Mhm. Aber wenn es heißt, okay, du machst es nicht und verdienst 10 Euro mit deinem Song, mhm. Oder du verdienst eben diesen, keine Ahnung, oder du hast, nee, wie machen wir es andersrum? Beispiel. Einfaches Beispiel. Du hast quasi 10 Streams und hast mit jedem 1 Euro verdient, was nicht stimmt, aber ich rechne jetzt mal ein einfaches Beispiel. Mhm. So, okay, das heißt, ich habe 10 Euro verdient. Oder du benutzt diese Algorithmus-Promo-Möglichkeit und hast 100 Streams für 5 Euro. Dann hast du ja trotzdem einen höheren Umsatz gemacht. Aber halt nicht 100 Streams für 10 Euro, sondern 100 Streams für 5 Euro, hast rechnerisch trotzdem mehr Umsatz gemacht. Wenn das also stimmt und funktioniert, dann kann es auch für kleinere Künstler wieder von Vorteil sein, wenn dann die Algorithmen dafür sorgen, dass die eigenen Songs eine höhere Gewichtung bekommen. Das wird aber die Praxis, glaube ich, zeigen.
Ja, da muss man halt drauf bauen, dass das funktioniert und dass halt eben nicht, ne, wie gerade gesagt, so viele andere, also die Plätze sind ja auch begrenzt in so einer algorithmusgesteuerten Playlist. Ne? Also wenn, das ist ja ein bisschen die Frage, wenn du einer von vielen Künstlern bist, die das gebucht haben, diese Option, so, und die Playlist, die das betrifft, hat, sagen wir mal, 20 Slots und 30 haben diese Option gebucht, dann ist ja ein bisschen auch wieder die Algorithmusfrage, wer kommt rein, wer passt am besten zu deinem Geschmack. So, also es bleibt offen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgehen wird. So, ist natürlich auch eine weitere Maßnahme von Spotify, schwarze Zahlen zu schreiben, was der Firma ja im Grunde, ich glaube, im März diesen Jahres zum ersten Mal so richtig gelang, aber auch nicht so richtig. Das war jetzt sehr vage ausgedrückt. Aber sie haben es, glaube ich, im März diesen Jahres, da gab es Schlagzeilen, dass Spotify jetzt erstmal schwarze Zahlen geschrieben hat, aber auch nicht wirklich schwarze Zahlen, die denen etwas nützen, weil sie gerade noch krass auf Wachstum aus sind. Was sie auch selber sagen, so, wir möchten aggressiv und schnell wachsen, es geht noch gar nicht darum, großartig Gewinne zu erzielen, das möchten wir dann in Zukunft machen. Und da ist natürlich der große Ausbau in Podcasts, aber auch jetzt, denke ich mal, eine weitere Einnahmequelle durch Promo, ein Teil dieses Plans, endlich schwarze Zahlen zu schreiben.
Ja, ich glaube, das ist ein Modell, das im Gedanken schon Künstlern helfen kann, wenn sie es clever und langfristig als auch Investment sehen. Mhm. Die Tatsache, dass es aber auch im Gleichen für Majors zur Verfügung steht, macht es natürlich gleich wieder weg eigentlich. Das ist insgesamt so ein bisschen schwierig. Und was wir bisher noch gar nicht gemacht haben, haben wir die These schon erwähnt? Nee, ich glaube noch nicht. Wir müssen ja noch eine These daraus formulieren, aufgrund der wir diskutieren wollen. Also, wie wäre denn die These, die du dazu aufgestellt hast?
Die Musikindustrie drängt die KünstlerInnen in die Abhängigkeit.
Und genau da ist ja eigentlich das grundsätzliche Problem, was wir ja bestimmt hier auch schon ein paar Mal in Diskussionen und in Situationen hatten. Und natürlich verschärft sowas wie eine Pandemie das noch einmal mehr, weil das dazu führt, dass der tatsächliche Musikkonsum noch wieder stärker gewertet wird als der Konzertbesuch. Und dann wiederum die dann doch sehr mächtige Stellung von jetzt in diesem Fall zum Beispiel Spotify da noch 5% Geschmack mehr in die Sache mit reingeben. Ich glaube aber auch, und das ist dann wieder das Interessante, dass der Wettbewerb da noch eine sehr spannende Nummer werden kann in den nächsten Jahren. Denn so wie ich sehe, wie die Kollegen von Amazon zum Beispiel Gas geben und versuchen, sich zu platzieren, Apple immer mehr Tools mit einsetzt, Deezer auch versucht, immer mehr ihre Rolle mit einzunehmen. Das wird natürlich nicht reichen, dass alle auf gleicher Höhe sind, aber es wird dafür sorgen, dass vielleicht an irgendeiner Stelle, wenn dann irgendjemand der Meinung ist, okay, es reicht und der andere hat aber auf einmal Interesse daran, musikalisch und inhaltlich etwas zu ändern, kann sich dadurch ein bisschen wieder Bewegung reinbringen. Denn, und das hat die Vergangenheit immer gezeigt, nichts bleibt für immer. So, ich erinnere gerne an meinen AOL-Internet-Account, den ich hatte, als ich damals gedacht habe, okay, das wird jetzt 100 Jahre lang meine...
Hast du noch Minidisc?
Ja, genau, das nicht, aber so immer dieses oh, oh, als die Mail gekommen ist. Das, ich fand das alles sehr cool und das ist der größte Quatsch heute. Aber genau, wir haben damit eine These, auf die wir bauen können und die wir, würde ich sagen, euch auch mit in die Runde geben. Die Musikindustrie denkt die Künstler in die Abhängigkeit. das Beispiel, das Kevin mitgebracht hat, ist diese Aktion, die Spotify jetzt gestartet hat. Natürlich bestimmt mit einer guten Intention. Jetzt ist so ein bisschen eure Frage da draußen, was haltet ihr davon? Habt ihr damit Sorge, dass quasi Spotify und Co. euch jetzt Musik in eure Algorithmen spülen? Weil darüber haben wir noch gar nicht geredet, die ihr vielleicht gar nicht hören wollt, aber Leute sich da eingekauft haben, quasi durch Algorithmusplatzierung. Oder seht ihr das auch als ein gutes Stück an, weil das dazu führen kann, dass ihr vielleicht wieder mit Musik in Verbindung kommt, die ihr vielleicht gar nicht vorher gehört habt. Und künstlerseitig, falls ihr Künstler seid und das Ganze hier auch hört, würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ob das ein Druck ist, den man nicht weichen kann, oder ob man sich als Künstler theoretisch dagegen wehren kann und möchte. Das ist das, was ich, glaube ich, diese Woche mal von euch hören möchte. Kevin, noch irgendwelche Zusätze?
Nö, eigentlich nicht. Also bei künstlerseitig ist für mich die Frage, ab wann es sich lohnt. Das ist ganz einfach. So, weil
das wenn du bei einem Label unter Vertrag bist,
dann hast du ja auch nochmal einfach andere Auszahlungen. So, ich meine, Spotify zahlt einen gewissen Betrag pro Stream aus, den du als Independent-Künstler natürlich auch ausgezahlt bekommst, wenn du das alles selber machst und nur den Digitalvertrieb bezahlen musst, der diese Songs dann auf den Plattformen zur Verfügung stellt. Wenn du allerdings bei einem Major-Label unter Vertrag bist, dann gibt's ja ganz unterschiedliche Vertragsmodelle, wo du dann auch eventuell Fixbeträge ausgezahlt bekommst und das Label guckt dann, was kommt durch Streaming rein und was zahlen wir den Künstler aus? Vielleicht ist es auch eine feste Summe oder so. Weißt du, das ist ja nicht gesagt, dass bei einem Major-Label das, was von Spotify ans Label ausgezahlt wird, auch beim Künstler ankommt. Ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Deswegen, ab wann wird es interessant für euch, liebe ja. KünstlerInnen?
Sehr gut. Gebt uns Feedback, wir freuen uns darauf. Gerne auch, wenn ihr, keine Ahnung, als Künstler auch Lust habt, mal vielleicht 5% mehr dazu zu geben, schickt uns mal Infos. Wir sind ja auch immer Freunde von Sprachnachrichten, die wir mit einbinden können. Denn genau so eine habe ich für die News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und ich würde sagen, da fange ich dann mal an. Und das ist total lustig, weil ich habe mich mit einem guten alten Freund quasi hier die 2 Minuten vor der Sendung ein bisschen unterhalten, weil wir uns endlich mal für ein Meeting wieder treffen wollten. Und habe in dem Zusammenhang dann quasi nochmal eine Recherche gemacht und habe dann gemerkt, hey, Bruder, das ist ja dein Label, von dem ich hier gerade rede, welche News das wird. Und deshalb gibt's gleich eine Sprachnachricht. Es geht um Folgendes. Die Initiative vom Label Walk This Way. Ohne Kunst und Kultur wird's still. Zusammengefasst ist es ein Projekt, das jetzt am Freitag stattgefunden hat, was auch so ein kleines bisschen wieder in die gleiche Ecke geht, denn wir sind in den letzten Wochen schon sehr damit beschäftigt, aufgrund von Pandemie dafür zu sorgen und klarzumachen, dass es nicht nur um Superstar-Künstler geht, die in der auf den Einsen dieser Charts stehen, sondern wir allgemein insgesamt, also wir stehen für eine Künstlervielfalt. Für uns gibt es auch nicht nur eine Rap-Szene, sondern es sind oder nicht nur ein Genre darin. Für uns sind sie alle mit dabei. Das wiederum führt dazu, dass diese Vielseitigkeit auch immer platziert sein muss und dass vielleicht auch nicht alle so viel Gehör bekommen wie die Nummer 1 Chart-Platzierung. Und jetzt hat Patrick Thiede als quasi Label-Inhaber von Walk This Way eine Initiative gestartet, unter dem, ich wiederhole es noch einmal, ohne Kunst und Kultur wird's still, Claim, haben sie quasi darauf hingewiesen, dass diese Pandemie natürlich dazu führt, dass man durch diesen Lockdown so gefangen ist, dass das ein Jahr 2021, wo im Moment alle Touren hingeschoben werden, genauso ein ja, der Entbehrung sein kann und damit auf der anderen Seite aber, und das ist ja auch der Tenor, den wir insgesamt auch schon letzte Woche hatten, dass Künstler keine Möglichkeiten haben, sich Gehör und Stimme dafür zu verschaffen. Daraufhin hat quasi das Label mit den Künstlern, und da fasse ich sie kurz zusammen, Finch, Asozial, Nessie, Tamasch, Augenautics und Papke und AK außer Kontrolle, ich glaube, es waren noch ein paar mehr, das waren aber zumindest die Namen, die wir auf jeden Fall jetzt auf die Schnelle haben und wo ich die Songs auch gefunden habe, haben alle 2 Minuten Songs auf Spotify rausgehauen, die alle in einer Playlist zusammen einen Moment der Stille darstellen, denn es sind 2 Minuten Songs, die alle einfach wirklich Stille haben, also kein Ton, kein gar nichts, als Zeichen dafür, dass es ohne Kunst und Kultur und in diesem Fall ohne Musik einfach nicht geht. Und wir haben sie natürlich auch in unsere Thank Backspin is Friday Playlist mit reingetan. Ihr werdet sie dazwischen finden. Übrigens, das Absurdeste ist, dass ich gesehen habe, keine Ahnung, ich glaube bei Argo außer Kontrolle hatte dieser Song eine Bewertung von 2 von, also eine schlechte Bewertung. Haben wir gedacht, okay, Leute, wenn ihr das hier schlecht bewertet, habt ihr irgendwie das Ganze nicht verstanden. Aber wahrscheinlich einfach nur, was, warum ist hier kein Ton? Scheiße, wieso, was soll das? Schlechte das Qualität.
Ist, das ist wie die Leute, die sich, wenn die Bahn mal wieder streikt, über die Lokführer aufregen und nicht über das, was dahinter steckt.
Ja, so, genau. Ja.
Die sind ja, nicht zu faul zum Arbeiten, Leute. Das ist was anderes.
Ja, genau. Das Problem ist ja auch noch, dass durch diesen Lockdown ja es für Künstler weiter schwieriger wird. Also du kannst nichts planen, für alle Leute dahinter wird es immer schwieriger. Und es gibt ja schon dieses Projekt der Hilfe von der Bundesregierung, das besagt, dass 75% der Einnahmen aus November 2019 an des Umsatzes angesetzt werden sollen, dass du damit im Jahr 2020 im November quasi deinen eigenen Umsatz retten kannst und deine eigene Existenz. Das gilt wohl für Solo-Selbstständige. Da gibt's aber noch nicht ganz so viele Details. Das gilt ja auch bis hin zu Restaurants und irgendwelchen Kneipen und sowas alles. So oder so ist es in diesem Fall aber die Musikindustrie, die hier ein Zeichen setzen möchte und vor allen Dingen auch über die Grenzen hinaus. Denn es sind da wohl mittlerweile einige mehr Leute, die sich schon dazu geäußert haben. Aber, und jetzt ist das, was passiert. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel darüber reden, und nur kurz ansetzen und hatte Patrick gebeten, ob er mir eine Sprachnachricht schicken kann. Das habe ich, wie gesagt, 2 Minuten vor der Aufzeichnung gemacht. Patrick hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Patrick Tiede, Owner von Walk This Way und, wie wird er hier genannt? General Manager von Chapter One, dem anderen Label. Und ich würde einfach mal jetzt ganz spontan ungehört diese Sprachnachricht abspielen. Sie hat also 4 Minuten. Seht es mir nach, falls er noch ein bisschen von dem wiederholt, was ich hier gesagt habe. Aber es ist halt vom Macher für euch einmal zusammengefasst, wie die Lage im Moment ist. Deswegen spiele ich das jetzt ab.
So, mein lieber Nico, jetzt bekommst du eine schöne Sprachnachricht zum Thema ohne Kunst und Kultur wird still. In der Hoffnung, dass diese Sprachnachricht nicht 1:1 irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Social Media mäßig gibt's diese Kampagne ja schon eine ganze Weile. Das habe ich dann mitbekommen und nicht letzten Freitag, sondern den Freitag davor. Das war, was war das, der 29.10. glaube ich. Kam ich dann auf die Idee, dass wir mit unseren Walk This Way Künstlern einen 2-Minuten-Song Stille veröffentlichen, um den Leuten zu zeigen, was es bedeutet, wenn Kunst und Kultur wirklich still ist. Die Idee und der Gedankengang kam dann so gut an in unserem Haus Universal, wo ja Walk This Way angedockt ist, dass wir dann innerhalb von, ich glaube, wir hatten Freitagnachmittag und den vergangenen Montag, also letzte Woche Montag, und haben insgesamt 91 Künstler in Start gekriegt. Von wirklich bekannten bis unbekannteren Künstlern, von Klassikkünstlern, Schlager, Pop, aber auch Rap-Acts. Also es war Sarah Connor dabei, es war Kelly für Middle dabei, es war David Garrett dabei, es war aber auch ein Arca außer Kontrolle dabei, Mackes, Orsons, Megalo, Finch Asozial auf Rap-Ebene, aber auch Skinny Finster, Papke, ne, absolute Untergrund-Rapper, bis hin, wie gesagt, noch andere Künstler aus anderen Genres. Das haben wir dann in sehr kurzen Zeitraum auf die Beine stellen können, auch dank vieler guter Kollegen. Und dann kam am vergangenen Freitag, am 6. November quasi von fast 100 Künstlern 2 Minuten Stille raus. Amazon hat das mega supported. Die haben sogar die Alexa programmiert noch, ne? Die kannst du ja Alexa fragen, mit was passiert eigentlich ohne Kunst und Kultur. Und das war richtig gut, das fand ich beeindruckend, ja, dass da einige Menschen dann doch verstanden haben, worum es bei der Kampagne geht und dass es gar nicht zwingend um die großen Künstler an sich geht, sondern ja auch um die Menschen in der 2. und 3. Reihe, nämlich ne, Fotografen, Soundmänner, Lichtmänner, den Caterer, den Security und so weiter. Dass denen quasi durch die ganzen Lockdowns einfach Aufträge fehlen, so, ne? Und natürlich ist es ganz wichtig, in den aktuellen Zeiten wichtige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Frage ist halt, ob es nicht andere Wege gibt durch Hygienekonzepte und so weiter. Und dass man daran arbeitet, anstatt in der ganzen Branche eigentlich eine Art Grundlage zu nehmen. So, und das haben wir gemacht. Das kam, wie gesagt, am Freitag kamen diese Songs raus mit einem ganz guten Medienecho, RTL, Stern, sämtliche großen Medien haben darüber berichtet. Leider haben am Wochenende und vergangenen Freitag keine Hip-Hop-Medien das aufgegriffen. Ich freue mich aber, dass du das Thema jetzt aufgreifst und dass die Backspin das Thema aufgreift, weil es, glaube ich, wichtig ist. Und weil es wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren, dass es da eben nicht nur um die großen Artists geht, sondern auch um die mittel- und kleinen, also mittelgroßen und kleinen Artists und vor allen Dingen auch um die Kollegen, um die Teams dahinter und daneben. Und ja, das haben wir gemacht und getan, und das ist jetzt auch nicht mit einer einmaligen Aktion dann abgehakt, sondern da muss man dauerhaft dranbleiben, wie man in der aktuellen Situation, die ja weltweit auch herrscht, umgeht. So, ja, und das eine ist jetzt eine Aufmerksam machen, Bewusstsein schaffen. Und wenn man das gemacht hat, dann müssen wir uns natürlich auch ranmachen, Hygienekonzepte schaffen und irgendwie da dann die nächsten Schritte gehen. So, genau. Ich hoffe, das reicht dir. Jetzt habe ich dich hier fast 5 Minuten vollgesabbelt. Danke dir, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag.
Sehr schön. Danke, Patrick, für die Ausführung und damit seinen Blick auf die Sache. Und ehrlicherweise bringt er es damit alles sehr gut auf den Punkt. Denn da sind schon so viele Menschen, die davon betroffen sind. Und das hat ja auch damals Till Bronner in dem Statement auch schon klar gemacht, dass man das nicht vergessen darf. Und ich finde, es wird auch jede Woche wieder aufs neue Thema, solange nicht die weiteren Schritte greifen und man wirklich das Gefühl hat, okay, Politik hat ein Auge darauf und versucht etwas zu ändern, was wirklich allen hilft. Und dabei geht es, das muss man ja wirklich klar machen, es geht nicht um den Superstar, der sehr viel Geld hat, aber es geht darum, dass der gerade seine Stimme mit erhebt, damit auch der Tour-Roadie oder der Lichtmann oder der Caterer demnächst noch auch noch bereit ist und in der Lage ist, diesen Job zu machen.
Safe, kann ich eigentlich dir und Patrick nur zustimmen. Schöne Aktion, auf jeden Fall.
Ja, toll, toll, toll. Ich bin gespannt. Also man muss ja mal eine Sache sagen, wer Patrick Tiete vielleicht noch nicht so kennt und wahrnimmt, auch auf Social Media jemand, dem man ruhig mal folgen kann, weil, da betone ich immer gerne, hat das Herz am richtigen Fleck, steht für die richtigen Dinge und hat auch schon sehr viel Gutes gemacht und wird auch noch viel Gutes machen. Und genau das ist wieder eine Aktion, die zeigt, dass er der richtige Typ am richtigen Platz ist. Deswegen schöne Grüße, Patrick. Das war meine News der Woche. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Kevin, auch bei dir geht's um Haltung.
Da geht's um Haltung. Da würde ich dich direkt mit einer Frage starten und dich fragen wollen, woran du denkst, wenn du die Zahlen 0711 hörst.
Das beleidigt mich fast, die Frage, ne? Das weißt du, oder? ich könnte jetzt anfangen zu rappen. 1 bis 0711, MCs kommen mit miesen Skills. 0711 und damit dann auch die Kochose und alles, was in Stuttgart passiert, das ist für Jungs meiner Generation, das ist das Blut, das in den Hip-Hop-Venen fließt. Diese Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart und diesen ganzen großen Gruppen und Typen und Persönlichkeiten und Künstlern auch im Umfeld, die in den 90er Jahren quasi Hip-Hop dominiert haben auf dieser Achse. Und deswegen wird es auf ewig für mich eine Verbindung geben, die mich auch jedes Mal also echt froh macht. Guck mal, kleiner Funfact, kleine Randnotiz. Vasi hat mir heute Morgen geschrieben. Wer ist Vasi, Alter? Vasilicious, massive Töne. Da kommt was Neues. Ich weiß noch nicht ganz genau was, finde ich noch raus. Vielleicht nächstes Mal eine News, ich weiß es nicht. Aber es erfüllt mich jedes Mal mit Freude, wenn ich mit Jungs aus dieser Zeit in Verbindung bin, weil einfach die sind die Plattform, die sind die Basis, Alter. Das ist das scheiß Fundament. Deswegen sehr wichtige
Zahl. Es ist ja auch noch nicht.
Sehr wichtige Zahl.
Es ist ja auch noch gar nicht allzu lange her, dass wir hier zum Beispiel über das Kopfnicker-Album gesprochen haben von den massiven Tönen. Und generell all diese Menschen, die du gerade aufgezählt hast, die tauchen hier regelmäßig auf in diesem Podcast. Sei es in Form von neuen Releases oder auch in unseren Hausaufgaben oder eben in den News. Und genau diese Menschen und noch zahlreiche andere Unternehmer in wichtige Personen der Stadt Stuttgart haben sich zusammengetan und haben einen offenen Brief auf www.kolchose.tv veröffentlicht, in dem sie sich gegen die Querdenker 7/11-Demonstration vereinigen sozusagen und einen offenen Brief formulieren an eben ihre Stadt Stuttgart, aber eben auch an alle Menschen, die wie du direkt Leuchten in die Augen bekommen, wenn sie an diese vier Zahlen denken und eben nicht an eine trockene Postleitzahl denken, sondern an eine Zeit, an eine Kultur, an Hip-Hop und an Freundschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen, und haben gesagt, dass es natürlich richtig ist, die Corona-Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, das ist wichtig, aber auf Demos Seite an Seite mit Reichskriegsflaggenträgern zu marschieren, das ist untragbar. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Der Brief ist nicht besonders lang, den kann man sich schnell mal durchlesen. Es ist ein Statement gegen die jüngste Umdeutung bzw. der Aneignung dieser Zahl, der Postleitzahl. Und es ist ihnen wichtig, dass diese Zahl 0711 eben nicht das, was du damit verbindest, Nico, diese Bedeutung verliert, sondern dass das erhalten bleibt und dass unser sozialer Frieden gewährt wird und nicht gefährdet wird. Und dass dieser popkulturelle Begriff nicht dazu instrumentalisiert wird, um irgendeiner ja, hetzerischen Agenda in die Karten zu spielen. Und da kann ich sagen, möchte ich auf jeden Fall so unterstützen. Prominente Unterstützer dieses offenen Briefs sind unter anderem Max Herre, der Chimperator-Chef, Sebastian Schweitzer, auch die Orsons sind dabei, Andy Y. von den Fanta 4 ist dabei, der Manager der Fanta 4, Bear Lesker ist dabei. Ich stimme ihn nicht in allen Dingen überein.
Ja,
aber hier
der
schon.
Hat schon einige Sachen in letzter Zeit weit drüber gemacht. Insofern ist es hier mal schön zu sehen, dass er für eine Sache steht, wo wir einer Meinung sind.
Genau. Und dementsprechend schöne Aktion, meine News der Woche.
Ja, finde ich auch sehr gut. Denn wie du schon sagst, also mir ist schon klar, dass wenn man heute, keine Ahnung, Deutschrap reinkommt und sich damit beschäftigt, dann hat 0711 nicht den Klang, den es hat, wenn man das meiner Generation erzählt. Und ich glaube, bei deiner Generation wird bestimmt noch ein bisschen davon übergeblieben sein. Aber du hast auch nicht so diese totalen emotionalen Achterbahnfahrten mitgemacht, wenn das bedeutet, egal, jetzt sind wieder Stuttgarter und Hamburger vereint oder sie sind kommen auf Tour oder was auch immer. Das waren halt noch ein bisschen andere Verhältnisse. Nichtsdestotrotz ist dadurch aber, finde ich, und das ist das, was man nie unterschätzen darf, das, was in Stuttgart da entstanden ist in den 90ern und bis heute weiterlebt, eine Kolchose und damit ein Verbund von Künstlern aus einer Stadt, die für so viel Hip-Hop-Werte stehen, dass es einfach nicht sein darf, dass diese Zahl für was anderes verwendet wird. Es geht einfach nicht. Punkt. Es geht einfach nicht. Und deswegen kann ich den Kampf da voll verstehen. Auch wenn sie kein Pfandrecht auf die Vorwahl ihrer Stadt haben. Aber im kulturellen Aspekt.
Stimmt, ich sage auch ganz Postleitzahl, ne? Ist die Vorwahl.
Ja, schon im Vorwahl. Aber es gibt nur ein 0711 und eine Verbindung im Kulturellen. Und da finde ich es sehr schön, dass sie versuchen, sich dagegen zu wehren. Also insofern schöne Grüße an alle Beteiligten. Ich muss daran denken, dass ich gleich hier nach dem Call mal Babasi anrufe und mal gucke, was er zu erzählen hat. Denn da kommt was Neues für alle Fans der guten alten Zeiten. Irgendwas will Babasi erzählen. Ich erzähle es euch später mal. wir sind schnell heute und ich freue mich richtig drauf.
Ja.
Die Songs der Woche.
Ja, dann.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Was wolltest du sagen?
Oh, dann rattern wir halt einfach mal durch, wollte ich sagen.
Dann rattern wir mal durch.
Habe ich den Satz doch glatt für unseren schönen Jingle unterbrochen.
Ja, ja, genau.
Nico, erzähl doch mal.
Ich schon wieder? Oder du? Soll ich mal?
Ja, mach du
ich?
Mal. Ja.
Ich? Okay. Ja, bei mir, und das ist eine schöne Brücke. Kann ich das so ein bisschen beschreiben mit, guck mal, wenn ich so alte Sachen aus den 90ern, ja, und da gibt es auch viele Künstler, mit denen ich groß geworden bin, wo ich mich freue, wenn ich sehe, dass sie wieder das machen, wo ich Bock drauf habe, wo ich auch merke, ja, da wird was gemacht. Und das ist vielleicht auch in der logischen Weiterführung von dem, was sie vorher gemacht haben. Und es triggert gar nicht so viele Leute, weil es halt die 90er sind oder die heute nicht mehr so ernst genommen werden, die Künstler. Dann gibt es aber auch Künstler, die auch so untergrundig und dann schon mit einer Präsenz, aber trotzdem in so einer Parallelwelt unterwegs sind, zu dem, was die Modus Mio Superlative quasi führt. Und trotzdem für mich jedes Mal wieder ein Gefühl von, ja, jetzt werden wieder Schellen verteilt.
Jetzt wird aufgeräumt.
Ausdrücken. Und genau dieses Gefühl hatte ich, als jetzt offiziell der erste Song zum Album Todesliste, das am 12. Februar 2021 kommen soll, von Audio 88 und Yessin erschienen ist. Song als schlechtes Gewissen. Und ich zitiere kurz einmal. Ja, beste Band der Welt, aber muss nichts heißen, denn es macht noch nie so einfach, diesen Titel zu verteidigen. Ist die erste Punchline. Die zweite, ich würde euch gerne wieder dissen wie vor 5 Jahren. Doch es wären dieselben Witze wie vor 5 Jahren. Für diese Art von Humor, für diese Art von Haltung mag ich die beiden unheimlich gerne und bin, ich sag's wie es ist, da bin ich wirklich Fan. So, da bin ich Fan, da freue ich mich über jeden Song, da bin ich jedes Mal mit dabei, weil, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, in einer sich immer weiterentwickelnden Szene habe ich selber ja auch Interesse an allen Facetten, die sich da entwickeln. Ich bin vielleicht manchmal musikalisch dann nicht mehr mit dabei, ich bin sicherlich auch mal inhaltlich nicht mit dabei, aber es gibt so bereinigende Pfeiler, die dafür sorgen, dass ich weiß, dass alles gut ist. Und das ist so eine Handvoll Künstler. Auf die einige ich mich auch immer, wenn es darum geht, zu erklären, wer sind denn jetzt eigentlich die Geilen gerade so. Und ich merke auch selber, wie ich im ganz Privaten, wenn ich höre mir ja viel an und ich habe auch sehr viel Freude. Ich will deinen Song der Woche nicht vorwegnehmen, aber den habe ich mir auch angehört und ich finde den gut. Und trotzdem sind das so Typen, genderfrei, es gibt es in beide Richtungen, wo ich mir denke, ja Mann, geil, gut, immer wieder da sein, auch du merkst auch diese Wut da drin, dass man einfach mal auf den Tisch schauen muss oder in diesem Fall Schellen verteilen will, weil es einfach nicht besser geworden ist. Und wenn man Audio 1880 und vor allem Yessin auch in seiner Story tagtäglich folgt, dann spürt man Haltung, dann spürt man einen klaren Weg und dann sieht man auch, dass da jemand für die, ich finde, ganz klar richtigen Sachen steht. Und deswegen freue ich mich umso mehr über die Musik. Schönes Video, das natürlich nicht nur pandemiebedingt, sicherlich auch, das ist alles Indie und so. Und da das auch budgettechnisch recht minimal gehalten ist, aber eine unheimlich geile Atmosphäre schafft, wie sie an den Türen klingeln und Schellen verteilen. Ich bleibe immer bei Schellen verteilen. Sie wollen halt Ansagen machen. Sie wollen halt klar machen, dass es hier so nicht weitergeht, was du da machst. Da draußen, du imaginäres Du, das nicht alle Latten am Zaun hat. Und deshalb ist mein Song der Woche und ich freue mich aufs Album und wir werden uns sprechen, Alter. Das muss sein.
Ja, ich wusste vor 5 Jahren auch noch nicht, dass ich das brauche, dass mir jemand aggressiv in beide Ohren rappt, dass man auf der Rolltreppe bitte rechts steht und links überholt.
Und vor allen Dingen,
aber ich brauchte es.
Ja, ich weiß auch, das ist eine da drückt immer so ein Hass gegen Menschen und gegen Gesellschaft durch, von dem ich immer denke, Mensch, ist das wirklich immer so? Aber irgendwie spürt man es dann doch in vielen Punkten genauso. Das ist irgendwie... Die Leute gehen einfach auf den Sack.
Ich weiß gar nicht. 2 oder 3 Jahre das erste Mal Yessin getroffen. Ich habe ihn besucht bei ihm im Studio, wo er auch dann immer mit Audio und so weiter war. Und wir haben einen Podcast aufgenommen. Also der ist auch hier beim Backspin Podcast online. Das war damals zu seinem Album Y. Und wir haben uns da zum ersten Mal gesehen. Und der war total nett. Und ich war so... Okay, warum willst du überhaupt, dass wir hier miteinander sprechen? Ich dachte, ihr mögt uns alle nicht. Uns Medienhansel.
Ja, das ist
ich dachte, ich gucke jetzt so ein grimmiges Gesicht, das gar keinen Bock hat.
Ich kann mich auch daran, auch vor vielen, vielen Jahren, auch mal an ein ähnliches Treffen erinnern, wo ich auch ähnliche Gespräche geführt habe. Möchte dann an dieser Stelle aber zum, würde ich sagen, einem schon der besten Alben der letzten, da sind es 2, 3 Jahre, ich weiß nicht, wann es gekommen ist, Anfang 2019 ist es gekommen, ne? Wie ist das Soul-Album von Yessin nochmal?
Y.
Ach, Y, genau. Nee, Abendland war der Song, genau. Y ist Anfang 2019 gekommen. Für mich eins der besten Alben der letzten zwei Jahre, definitiv. Und da gibt es ein sehr langes Interview, das wir geführt haben. Haben wir einen sehr langen Spaziergang gemacht durch Berlins an Berlins schönen Kanälen vorbei, dass ich auch jedem nochmal ins Herz legen kann, weil ja, er sagt es. Hört ihm zu. Mein Song der Woche. Deiner hat aber auch Haltung, ne, oder?
Ja, auf eine Art schon. Mein Song der Woche ist Battlefield Freestyle von Simba. Und mir wurde der Song vorab geschickt mit den Worten, diesmal wird's etwas düsterer und nachdenklicher, glaube ich. Und ich war so, okay, bin ich aber mal gespannt von Simba. Ne? Also sonst immer eher so recht dadaistisch hier und da. Gibt es mal ein paar Zeilen, die so vermuten lassen, wie es ihm geht und was er so treibt den ganzen Tag lang. So richtig inhaltsvoll ist dieser Song aber auch nicht. Nicht so, wie man zumindest erwarten würde, wenn man das so hört. Was er allerdings ist, ist, dass er mehr Aufschluss gibt über die Denke von Simba auf jeden Fall in Bezug auf dieses ganze Game und auch diesen Hype, den er momentan hat. Das kann man nämlich auf jeden Fall so sagen. Der hat einen krassen Hype und das ohne alle zwei Wochen eine Single zu releasen. Mhm. Wie es eigentlich so momentan gang und gäbe ist. So, was wirklich komplett abstrakt ist, ist nicht nur seine Lyrik, sondern eigentlich auch sein Flow. Das macht aber auch diesen Song erst so richtig interessant und haut auch so richtig rein einfach. Wenn man den auf guten Kopfhörern hört, dann knallt das schon richtig. Und er spricht sozusagen den Hype an insofern, dass er sagt, so, die wollen bei der Mafia ein Praktikum, doch ich kann gerade nicht, weil er kann gerade nicht, weil er auf dem Teambuilding-Ausflug ist. Mit der Mafia meint er die Playboys-Mafia, also die Gruppierung rund um ihm, Paschanim, aber auch RB030, von dem man, glaube ich, bis heute nicht so richtig weiß, was er macht. Ich glaube, er zieht so ein bisschen die Fäden im Hintergrund und arbeitet an Videos. Und er spricht auch seine Releases an. Also insofern, warum kommt da kein Album, warum wird da kein Projekt angekündigt? Eigentlich die gleiche Frage, die man sich bei Paschanim stellt. Und Simba erklärt es relativ logisch und sagt, ey, die wollen ein Album, doch das hier ist ein Dreigang-Menü, kein All You Can Eat. Und er hat im letzten Jahr 3 Songs veröffentlicht und hat dieses Jahr 3 Songs veröffentlicht mit Battlefield Freestyle. Also wenn man dieser Logik Glauben schenken darf, dann war es auch das letzte Release von Simba für dieses Jahr.
Erklär mir mal die Faszination, weil du es ja vorhin selber gesagt hast, so mit Hype und so, das hast du ja angesprochen. Was ist der Grund?
Ich glaube, dass sie es sehr gut schaffen, so den Film ihrer Generation einzufangen. Es geht darum, WG-Partys in Altbauwohnungen zu feiern, im ganzen Tag mit Trainingsanzug durch die Gegend zu laufen, sich im Späti ein Wasser zu holen, aber von der einen bestimmten Marke, so die es nur an dem einen Späti in Kreuzberg gibt, dann abzuhängen, zu kiffen, so ein bisschen mit Mädels abhängen, ein bisschen rappen. Also es ist ziemlich seicht, um ehrlich zu sein, aber er verpackt es als einen Lifestyle, der ja seinesgleichen sucht. So, es ist, glaube ich, die reine Identifikation.
Das ist ganz interessant, weil wenn ich mir das anhöre, spüre ich eine, ich formuliere es mal so, ein Selbstbewusstsein und eine Lässigkeit auf Beat, die ich nicht so oft sonst so höre. Verstehst du, was ich meine? Ich merke ganz, also vielleicht ist das so eine Nuance, die man auch gar nicht so beschreiben kann, die ist rein subjektiv und reines Gefühl, aber oft überkommt es mich so, dass ich denke, ey, das ist ein bisschen viel gewollt, das ist ein bisschen viel Kampf, den du jetzt gerade hast. Und manchmal ist dieser Kampf auch voll richtig auf Beat. Nicht falsch verstehen. Aber manchmal fliegt es so. Das ist so wie die Wichser, die in der Schule immer gesagt, nee, ich habe nie gelernt, scheiße, wieder eine 1 geschrieben. Und so ein bisschen wirkt es, wenn er Mucke macht, so wirkt auch dieser Song wieder auf mich. Das ist so locker.
Aber das musst du auch können.
Ja, so, weißt genau. Du,
mein Lieblingsbeispiel ist immer so, vor so ein paar Jahren, als sich dann alle über die Migos irgendwie auch lustig gemacht haben und so, haha, so dumme Firlefanz-Hexe kann ich mir doch auch locker mal kurz aus dem Ärmel schütteln. Und dann machen etablierte Rapper so einen Track. So, ich erinnere mich da an da so 1-2 Versuche von ein paar Künstlern, denen ich jetzt gar nicht irgendwie ans Bein pissen möchte, deswegen lasse ich die Namen weg, aber die dann auch versucht haben, so lockere autotunige, dadaistische Tracks zu machen und alle waren so, was soll der Müll? So, ich kann es mir nicht geben, weil irgendwas hat da nicht gestimmt. So, der Vibe hat irgendwie nicht, der Funke ist nicht übergesprungen, wie man so schön sagt. Und das ist halt eine Kunst, die du beherrschen musst.
Ja, du musst erstmal, das Hannah Montana, das muss halt von Herzen kommen, ne? Damit du es auch
richtig
580 Mal in einem Song sagen kannst. Das kannst du nicht einfach kopieren, das geht aber nicht. Ja, ich bin finde ich interessant. Ich finde das auch einen spannenden Dude. Also da inklusive der ganzen Playboys Mafia da so, das ist da, du hast es stimmt schon. Und da haben ja auch viele Leute ein Auge drauf, da sind auch richtige Leute im Umfeld drumherum und arbeiten da dran und so. Also mal gucken, wo das hingeht. So, da bin ich mal gespannt.
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Also ich will jetzt nicht sagen, das sind die Halsbringer und in 10 Jahren werden wir über diese Leute sprechen, wie wir jetzt über, keine Ahnung, Sido, Casper, Materia sprechen, Crow. Das kann ich dir nicht versprechen. Kann auch sein, wir haben eine sehr schnelllebige Zeit, dass in 2 Jahren das alles gegessen ist. Kann aber auch sein, dass sie jetzt einfach weiter durchmarschieren. So,
und das ist ein interessanter Punkt. Ey, Redaktion, bitte mal aufschreiben. Weil das ist eine These, über die wir mal sprechen könnten. Denn, guck mal, ich würde sagen, und da ticken wir beide ähnlich, wir würden jetzt ja quasi den weiteren Verlauf und die Qualität des Künstlers auch ein bisschen daran messen, wie denn dieses eine Album klingt, womit er einen Maßstab setzen möchte, um dann die Generation damit zu beeindrucken und weitere zu beeinflussen. Was ist denn, wenn das überhaupt nicht mehr gebraucht ist, weil es vollkommen egal ist, weil die gar nicht in allem decken? Ist das scheißegal? So, die junge Generation oder die Klasse von 2020 braucht kein Album, um lange zu bleiben. Oder brauchen die lange Alben, um zu bleiben? So, das ist
ja, vielleicht denkt man ja Karrieren jetzt auch ganz anders so. Man hört ja auch aus dem Umfeld, dass sie alle sehr filmbegeistert sind, so auch teilweise Film studieren möchten oder schon sich als Regisseure und so erprobt haben und schon gearbeitet haben. So, ey, vielleicht macht Sinn, weil ja auch in 3 Jahren einen geilen Film, so Ben gibt mir hier gerade die Info rein, Ben, unser Redakteur, dass Simba schon einen Kurzfilm hatte. So, vielleicht bringt er ja auch einfach einen Film raus und immer mal wieder eine Single. Vielleicht ist es einfach ein ganz anderes Modell von Künstler sein.
So, was auch wieder 2020. Einen Vorteil hätte, wenn du Musik, also wenn du Musik bis zu einem bestimmten Punkt ernst nimmst, aber auch immer wieder aussteigen kannst, um dann dich wieder neu zu erfinden oder wieder fresh zu sein und nicht quasi in deiner eigenen Blase gefangen bist. Weißt du?
Ja, genau. So wirklich spannend. Wie Childish Gambino quasi, aber so richtig konsequent, ohne Alben.
ja, stimmt. Ist eine ganz schöne Überleitung zu einem Typen, den ich als Hausaufgabe hatte. Die Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Und jetzt geht's los. Pass auf. Meine Hausaufgabe, schöne Grüße an A zum J, war Kanye West Power.
Wo fängt man da an?
Wo fängt man da an? Man kann nicht. Also, das ist ja das Schöne daran und deswegen echt vielen, vielen Dank an A zum J und das ist auch die große Aufgabe auch für dich, Kevin. Da musst du erstmal einen hinterherlegen, dass ich es total wichtig finde, dass wir hier mal über die großen Songs reden, weil in den großen Songs natürlich auch viel steckt. Was bei dem Song aber ist, das Ding ist, jeder kennt den Song. So, ich glaube, jeder, der mit Rap in Verbindung steht, kennt den Song. Jeder, der in der Zeit Musik wahrgenommen hat, sowieso. Und ich glaube, jeder, der danach es nachholen musste und wollte, ist auch irgendwie an dem Song nicht vorbeigekommen, weil er halt einfach zu dem Kanye West Repertoire gehört, aber definitiv nicht der größte ist. Ne? Also es gibt Songs, die sind erfolgreicher, es gibt Songs, die sind auch vielleicht melodiöser. Aber der Beat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch der Remix, der in diesen Good Fridays rein, damals auch mit Jay-Z, da gibt es einen Jay-Z-Remix gekommen ist, hat halt so viel Power. Dieser Beat, dieses Trommeln, dieses Video dazu, da ist so viel Energie drin. Das ist halt einfach ein scheiß Kunstwerk. Und ich würde den Rahmen hier sprengen, wenn wir jetzt ins Detail gehen, weil wenn du das Video anguckst, die Bilder, die Bildsprache, die gemacht werden, auch die Geschichte rund um diesen Song ist eigentlich so groß. Für mich ist eigentlich der ganze Song an sich und damit dann auch wieder die Brücke zu Kanye West und seinem Schaffen in der Zeit so ein wichtiger Hint gewesen. Denn ich habe den Song gehört, denk mir, geile Nummer, ist ja eine Kritik an, und jetzt geht's ein bisschen los, jetzt muss ich aufpassen, dass ich wieder keine falschen Informationen gebe. Wo ist die Stelle? Genau da. Ist die Kritik an davon, dass eine Gesellschaft in den USA zu der Zeit quasi Schulen geschlossen werden, also Bildung, der Zugang zu Bildung schwieriger wird, aber Gefängnisse weiterhin so großen Zulauf haben, offensichtlich. Und the system is broken, the schools closed, the prisons open, we ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Und das ist ja im Prinzip auch etwas, was er 2010 schon anspricht, was sich 2020 in Extremen immer weiter ausläfert, dass es dadurch Grenzen in der Gesellschaft gibt, die fast unüberbrückbar sind, die sich auch in dieser Wahl, die in den USA passiert ist, dann wieder manifestiert haben. Und in Black Lives Matter hat eine Referenz zu Hinton Johnson, einem Mitglied der Nation of Islam, der, das muss ja in den 60ern gewesen sein, Polizisten, New Yorker Polizisten dabei beobachtet hat, wie sie einen unschuldigen schwarzen Mann verprügeln und daraufhin, weil das beobachtet hat, selber mit verprügelt wurde. Und der Polizist kommentiert es mit den Worten, no one man should have that much power. Und daraufhin halt dieser Song als Antwort. Da sieht man halt auch, dass Kanye West schon, also gerade zu der Zeit würde ich sagen, da gibt es Blütezeiten und die schwimmen so ein bisschen, aber schon auf einem sehr, sehr hohen Hoch seiner Zeit war. Ich bin dann, was ich am Anfang meinte, auch quasi dazu gekommen, habe das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy von 2010 halt nochmal durchgehört oder nebenbei laufen lassen.
Unfassbar.
Ey, da ist Monster drauf, da ist Runaway drauf, da ist All of the Lights drauf, da ist Gorgeous drauf, das ist so ein gutes Album, es macht so viel Spaß. Und das ist dann wieder, wenn du dann den 2020er Kanye West siehst, der mit seinen 658 Stimmen bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl tatsächlich wirklich 2024 noch Präsident werden möchte und du ihm die ganze Zeit einfach wünschst, ey, geh einfach nach Hause. Kümmere dich mal um dich selber und versuch mal den Kopf frei zu kriegen. Es ist so ein Relikt aus alter Zeit zu dem Verfall des Jetzt. Und das macht's dann also schön und traurig zugleich, das zu sehen. Aber, und das ist halt, diesem Song musst du hören. Wer ihn nicht kennt oder wer ihn lange nicht gehört hat, Kopfhörer auf, setz euch in die Bahn, wo auch immer, Auto, Vollgas, Lautstärke und ballern. Weil es ist, finde ich, einer der stärksten Songs dieser Dekade.
Eigentlich muss man, also kann man das über das komplette Album sagen, würde ich behaupten. Also wenn man das einer der besten Rap-Alben der 2000er ermitteln möchte, dann ist das mindestens in den Top 3. Also für mich auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich bin gerade nebenbei schon wieder hier drin. Runaway mit Pusha T finde ich großartig. Und da sind auch Elemente drin. Ich meine auch Autotune zu Zeiten, wo ne? Der andere Große den Death of Autotune irgendwann ausgerufen hat und dann der also einfach nicht sterben wollte und hier schon in Perfektion benutzt.
Mhm.
Oh, das ist so das Kanye West Problem.
Ich guck mir gerade die Tracklist an, das ist Wahnsinn. Ja, wenn du dich für einen Kanye entscheiden müsstest, der von den 2000ern oder der von den 2010ern, also von 2000 bis 2010, so in der Zeit sind zum Beispiel sind My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 808s and Heartbreak, Graduation, Late Registration und College Dropout erschienen. Oder für den Kanye von 2010 bis jetzt entscheiden müsstest. Also ja, Watch the Throne, Jesus, Life of Pablo, Yay und so.
Das ist gemein, weil ich glaube, bei mir wäre es die Brücke dazwischen. So 2005 bis 2015. Irgendwo so, Biden so ein kleines bisschen. Wir sind in der Hochphase. Ich glaube, Watch the Throne ist für mich das am meisten so, weil es aber auch wieder so ein, hey, ich bin nun mal Jünger von Jay-Z. Und dann ist es so, dann kommen diese Prise noch dazu, die das stark macht. Ich bin auch nie derjenige, der komplett Kanye West-Alben, ich bin auch nie derjenige, der Eminem-Alben gefeiert hat. Kann ich leider was zu sagen? Zweite Hausaufgabe. Aber sehr viel, sehr krasse Sachen gemacht. Und du merkst aber auch im Kanye West an, wie er immer besser geworden ist. Und wir sind hier irgendwo um die 2010er Dekade-Wechsel da, so da sind wir bei dem Größten. Und deswegen, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte.
Diplomatisch, aber hätte ich ganz genauso gemacht.
Aber ich habe ja eben schon gesagt, haue ich einen raus, es gibt kein Eminem-Album, das ich wirklich feiere. Wie sieht's mit dir aus?
Doch, Eminem Show einfach zu sehr drin gewesen als Kind mit der dazugehörigen Live-DVD, wie er so live in Detroit im Stadion performt hat und so und auch diese so ikonische Szenen dabei sind, so dass Proof da auf der Bühne steht und das komplette Stadion dazu auffordert, den Mittelfinger empor zu heben und Eminems Mutter zu beleidigen, falls es zu der Zeit so wirklich auf dem Peak war mit Cleaning Out My Closet und so weiter, der Streit zwischen ihm und seiner Mutter. Und
kann das der 2020 Redakteur Kevin, leitender Redakteur der Backspin, kann der das gutheißen?
Nö, nicht wirklich. Aber, ach, keine Ahnung.
Es ist damals lustig.
Was beeindruckend, weil das Gerücht besagt, dass diese Chöre, diese Beleidigungschöre, wie sie gesagt haben, fuck you, Debbie, aus diesem Song eben, Clean Up My Closet, dass man es bis zum Trailerpark, wo seine Mutter angeblich noch gelebt haben soll, zu dieser Zeit gehört haben soll.
Schöne Mythen.
So die ein bisschen den Wahnsinn dieser Zeit verdeutlichte. Und um Wahnsinn geht's ja auch um den Song, den Azim J mir mitgegeben hat für diese Woche, Stan. Das beschreibt nämlich das beinahe, ja doch, das kranke Verhältnis eines Fans zu Eminem. So einer, dieses kranke, was auch ein bisschen verdeutlicht, was eine Vorbildfunktion eines Künstlers, einer Künstlerin überhaupt so bedeutet, wenn man es mal wirklich hoch und zuspitzt. So, ich glaube, den Song, den kennen gefühlt alle. Also der ist 2000 erschienen, im November 2000. Und ist unfassbar erfolgreich. Also wirklich unfassbar erfolgreich. Hat mit Gold und Platin behangen. So, ich könnte jetzt hier so irrwitzige Zahlen nennen, wie 10 mal Platin, 5 mal Gold. Auch in Deutschland 500.000 Mal verkauft. Also auch Platin hier. Ist auf der Marshall Mathers LP gewesen. Auch ein Album von Eminem, wo viele sagen werden, das muss man durchhören, Nico. Bin ich aber auch bei dir, stehe ich heutzutage auch nicht mehr durch. So, auch wenn, wir müssen da nicht drüber reden, wie genial er zu dieser Zeit war. So, aber auf Dauer ist mir das dann doch ein bisschen zu aggressiv und auch zu verkrampft und irgendwie auch sein Beatgeschmack war auch schon immer ein kleiner Dorn im Auge. Oder
krasser Rapper, aber kein guter Beatpicker und das ist schon immer die Karriere über gewesen.
Ja, leider kein Geschmack. Leider einfach keinen Geschmack gehabt.
Und ich so finde aber auch,
mehrere Dinge angeht.
Um so Richtung Hausaufgabe zu kommen, dass solche Nummern mir dann too much waren. Weißt du, wie ich meine? Das ist so.
Ja,
das
wir
ist
reden ein, hier von einem 8-Minuten-Track, ne? Also.
Nee, also in der Machart. Das ist ein bisschen, also wie mir auch ein Puff Daddy zu seiner Biggie-Tod-Phase drumherum. Einfach zu, das war mir zu juicy. Und Eminem ist mir zu Dido in so vielen Punkten gewesen. Das ist zu viel, da stecken zu viele Leute, stehen zu viele Leute drumherum, die sagen so, jetzt machen wir diesen Song, der auch in jedem Radio in der ganzen Welt gespielt wird. Und so, ja, aber das ist die Phase, wo Nico halt nicht wollte, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. So, und dann.
Ja, gut, aber Kevin war 9 und dachte sich, was für ein geisteskrankes Video.
Ja, genau. Genau. Und ja. Also, das ist deine Hausaufgabe, deswegen musst du jetzt noch weiterkommen. Aber bei dem Video und der Idee war ich krass. Das finde ich total beeindruckend.
Das ist wirklich ein Blockbuster, das ist wie ein Film.
Ja, bei der Hook dachte ich mir, oh, warum jetzt noch das?
Nee. War absolut geil damals, so zum Mitsingen und so weiter. Das hat es einfach rund gemacht. So, das hat dafür gesorgt, dass ich wenig später, wir sprechen ja zu Zeiten von der Marshall Mathers LP, dass ich dann zu Zeiten der Eminem Show vor dem CD-Regal stand und so lange gequengelt habe, bis ich diese scheiß CD in meinen Händen hielt. Genauso die DVD und auch bei Family Ann Strings stand mit meiner Mutter und endlich diesen Eminem Merchandise-Pulli bekommen habe, den es auch damals für einen schmalen Taler bei ihm so kleinen Läden gab und mein Eminem-Schweißband hatte. Ich war ausgestattet so. Und der Song hat 4 Parts, aus heutiger Sicht viel zu lang. Und in der ersten Strophe rappt Eminem aus der Sicht eines Fans, eben Stan, der ein großer Fan von Eminem ist und sich aufgrund der Lebensumstände so mit Eminem identifiziert, schweres Verhältnis zu der Mutter, generell schwierige finanzielle Situation, kleiner Bruder, bekommt eine Tochter mit der Freundin, also fühlt sich einfach hingezogen und verbunden mit Eminem, auch etwas, worüber wir hier schon mal gesprochen haben, so wie fühlt man sich nur verbunden mit einem Künstler oder redet man es sich auf lange Zeit ein? So. In der zweiten Strophe wird der Brief des Fans zitiert, der langsam so frustriert ist, weil er einfach keine Antwort von Eminem bekommt und auch langsam anfängt, sich so physische Schmerzen zuzufügen, weil die Verzweiflung in ihm immer größer wird und er versucht, Eminem als Ventil zu nehmen, so ihn all sein Frust und seine Sorgen so auszuschütten in Form Fanpost und Eminem antwortet nicht. Weil, naja, ein Superstar bekommt viel Post und es ist schwierig. Und im Video sieht man dann auch, wie er versucht, ein Autogramm zu bekommen nach einem Konzert. Und Eminem geht weiter in den Tourbus, beziehungsweise wird von seinen Bodyguards dazu gedrängt, in den Tourbus zu steigen. Und im dritten Part hat Stan so langsam seinen Verstand verloren und schreibt keinen Brief, sondern nimmt eine Kassette auf, ein Tonband, und ist währenddessen im Auto, hat seine schwangere Freundin hinten im Kofferraum und fährt vollkommen paranoid durch die Nacht, durch den Regen, und sagt es auch auf dem Tape, dass er gerade mit 90 Meilen pro Stunde über den Freeway brettert und auch eine Fünftel Flasche Wodka getrunken hat. Und im letzten, vierten Part hat Eminem endlich diese Briefe alle gelesen und antwortet ihnen und sagt so, ey, sorry, ich habe das jetzt alles erst gelesen und tut mir leid, dass ich dir nicht geantwortet habe, aber ich habe einfach viel um die Ohren und ich hoffe, es geht dir gut. Das hört sich alles nicht so gesund an, was du mir geschrieben hast. Du solltest dir mal bitte Hilfe suchen. Ich glaube, das würde dir gut tun. Und in den letzten Zeilen merkt er dann so, hey, ich habe in den Nachrichten von jemandem gelesen, der von der Brücke gefahren ist und dabei seine schwangere Freundin im Kofferraum hatte. Und dann ist ihm aufgefallen, dass der Name dieses Typens, der von der Brücke gefahren ist mit dem Auto, und der Absender dieser Briefe identisch sind. Und er war so, fuck. Und das war das große Finale dieses Videos, dieses Blockbusters. Und wurde ja dann auch, ja, also dieser Fan hatte auch blondierte Haare, hatte Eminem-Tattoo, ist im Internet rumgerannt, so wie man das auch kennt, zum Beispiel von The Real Slim Shady und diesen ganzen ikonischen Performances auf MTV. Also wirklich dieses Eminem-Fantum auf die Spitze getrieben mit diesem Song, aber auch aufgezeigt, wie gefährlich das sein kann.
Ja, das ist ganz, was ich ganz interessant finde, ist, das Ding hat ja mittlerweile auch schon wieder 330 Millionen Streams bei Spotify. Und der Song ist aber, als er bei Spotify wahrscheinlich veröffentlicht wurde, 17 Jahre alt gewesen oder so. Oder 15. Das sind schon ganz schöne Hausnummern. Und dieses Mehrfach-Platin, das er gekriegt hat, gibt dem Ganzen ja auch recht. Und es ist auch ein super Song. Ich muss auch sagen, dass ich ihn, als ich ihn heute gehört habe, ihn noch wieder anders fühle und anders wahrgenommen habe, als ich ihn zur damaligen Zeit wahrgenommen habe. Aber definitiv einer der größten Rap-Songs, würde ich sagen, dieser 2000er. Im gesamten Impact bis in die Radios, bis in die Küchenradios immer, wie es so schön heißt. Mhm. Also den kennt wahrscheinlich wirklich jeder. Auch da.
Ja, Fun Fact, das Wort Stan wurde auch vor 3 Jahren, 2017, von Oxford aufgenommen ins Wörterbuch als eben eine Bezeichnung eines Fans, der über die Maße hinaus Fan einer berühmten Person ist.
Ja, also es gibt doch auch auf die Abrechnung von Kool Savas Rush, du hast es geschafft, bla, und mein persönlicher Stan. Mhm.
Es gibt, glaube ich, von Prinz Porno so eine eigene Stan-Version. Sowieso ein Song, der unfassbar viele Referenzen hervorgebracht hat.
Ja. Spannend. Vielen Dank, A zum J, für diese Hausaufgaben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hast du eine für mich diese Woche?
Ja, und du hast dir ja gerade gewünscht, dass du einen großen Song kriegst, einen monumentalen Weltsong.
Ich muss dich leider enttäuschen, Nico. Ich hab wieder in der Untergrundschublade gekramt.
Ach, so eine Scheiße, Mann, Alter. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt mal was Großes.
Tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass es dir trotzdem gefallen wird, denn ich habe letztens einen Post gesehen von Enoch, einem Rapper aus Deutschland, und der gesagt hat, ey, mein Album kommt, keine Sorge, da warten viele Leute drauf seit 3-4 Jahren. Aber ich muss mal was sagen zu diesen ganzen Corona- Leuten. Und da hat er auch nochmal so ein bisschen seinen Frust von der Seele herabgelassen, dass die Leute sich doch bitte benehmen sollen und an die anderen denken sollen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte dir gerne den Song So Dabei von Enoch mit auf den Weg geben. Also auch so ein bisschen aus der ganzen Bagage Audio 88, Yes in Döll, so diese Richtung. Da kommt der her.
Ich bin gespannt. Dabei habe ich Bock drauf. Dann mache ich es aber. Und jetzt bin ich ein bisschen an dem Punkt, liebe Redaktion, ich brauche an irgendeiner Stelle mal Hilfe, weil ich nicht mehr weiß, welche alten Hausaufgaben ich alle schon gegeben habe. Aber wir haben heute den 9. November und eigentlich wäre das der Tag gewesen, an dem so Songs wie Stolpersteine die wären, die wir uns anhören müssten, um nächste Woche drüber zu sprechen, wegen aus politisch gegebenen Anlässen. Aber auch ich nichts derartiges für dich raussuchen konnte. Und deswegen mache ich es an Geburtstagen fest. Big Pun hat heute Geburtstag. Was kennst du von Big Pun? Big Punisher?
Och, das ist in erster Linie Poster. Also okay, er als ikonische Figur neben all den anderen gefallenen Rap-Größen. Und aber ich habe mich ehrlich gesagt so nie mega krass mit seiner Mucke auseinandergesetzt. Und da werden jetzt viel, ich kenne wahrscheinlich mehr, als ich jetzt denke zu kennen, aber ich kann jetzt aus dem Stegreif nichts nennen. Tatsächlich, da werden jetzt viele, die genauso wie du, die Hände über den Kopf schlagen.
Ah, nee. Weil das, also wir reden hier ja von dem, was für ein Jahrgang bist du?
91.
Genau, 91er Kevin, der wird noch nicht den 97er Big Pun gehört haben und auch nicht zu seinen Hochzeiten den 2000er Pun, der dann halt, oder den 98er Pun ist die Hochzeit, der dann 2000 gestorben ist. Was sehr tragisch ist. Übrigens, ich muss mal ganz kurz nachgucken, damit ich nicht falsch mache. Februar 2000 verstorben. Ey, der hatte diesen Jahr 20. Todestag. Haben wir, glaube ich, nicht uns drum gekümmert. Schande auf unser Haupt. Deswegen kriegst du aber einen Song, der heißt It's So Hard. Ist vom Album Yeah Baby und ist der Album, ist der Song, der im Prinzip zum Tod von Pan erschienen ist, weil er kurz vorher gestorben ist, bevor dieser Song rausgekommen ist. Und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Wenn du ihn gehört hast, verstehst du vielleicht warum. Und da reden wir dann nächste Woche drüber. Das war's. Ja, Punkt. Das war's mit dem Backspin Stammtisch. Freunde, es war mir wieder eine Freude. Danke, Kevin, dass du da warst. Danke, Redaktion im Hintergrund, dass ihr uns wieder so gut vorbereitet habt. Und danke, Leute, für das Feedback, das wir immer von euch kriegen und die Diskussionen, die dahinter stecken. Also meldet euch, sagt, was ihr denkt zu These, News, Songs und Kevins Frisur. Das alles dann nächste Woche. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.